Ich lese uns jetzt den Predigttext, der gleich folgenden Predigt zugrunde liegt. Den findet ihr auch abgedruckt auf Seite 5 im Programmheft. Der erste Teil ist aus dem Neuen Testament, aus Matthäus, Kapitel 1, Verse 18 bis 25. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Der Herr rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Emanuel nennen. Emanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte, und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus. Und dann noch ein Vers aus dem Alten Testament, dem Propheten Maleachi, Kapitel 3, Vers 2. Doch wer wird den Tag überleben, an dem der Herr kommt? Wer kann vor dem Herrn bestehen, wenn er erscheint? Er ist wie das Feuer im Schmelzofen und wie die Lauge im Waschtrog.
Einen wunderschönen guten Morgen, ich bete zu Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass wir hier zusammenkommen können, und ich möchte dir auch danken für deine Gegenwart und möchte dich bitten, dass du uns durch dein Wort, durch diese Predigt jetzt auch herausforderst und begegnest. Amen. Ja, heute ist der dritte Advent. Wir bewegen uns mit riesigen Schritten auf Weihnachten zu. Es ist nicht mehr lange, und ganz egal, ob uns das jetzt mit riesiger Vorfreude erfüllt oder doch eher mit so ein bisschen Unbehagen, stellt sich die Frage für uns, wie können wir uns denn auf Weihnachten vorbereiten? Wie nutzen wir diese Zeit denn? So, wie kann Weihnachten vielleicht auch eine gute und eine besondere Zeit für uns sein? Wie können wir vielleicht diese Stimmung, diese Atmosphäre, die ja überall auch ist, durch die Lichter und so weiter, nutzen, um Gott zu begegnen? Oder, je nachdem, wie es uns geht, wie können wir Gott vielleicht auch trotz all dem Trubel, all dem, was los ist, all dem, was uns Unbehagen bereitet an Weihnachten, dennoch begegnen? Und dazu gehen wir in unserer Predigtserie zum Advent der Frage nach, was denn der Punkt von Weihnachten ist. Ja, an Weihnachten, Irene hat es gerade in der Begrüßung schon gesagt, feiern wir, dass Gott in diese Welt kam. Und ich finde, es stellt sich schon immer wieder die Frage, warum eigentlich? Ja, was ist der Punkt davon? Und was ist der Grund, warum ist das auch ein Grund zu feiern? Und in den biblischen Texten wird die Geburt von Jesus, die Ankunft Gottes in dieser Welt, immer wieder von Engeln verkündet. Und wenn wir diese Engel jetzt mal so für einen Moment als Boten Gottes tatsächlich ernst nehmen, dann kann man das so als eine Selbstaussage Gottes verstehen, warum er denn in diese Welt gekommen ist, was der Punkt von Weihnachten ist. Letzte Woche haben wir uns dazu schon mit der Botschaft der Engel an die Hirten beschäftigt: Fürchtet euch nicht, Gott ist in diese Welt gekommen, um unserer Angst zu begegnen, unsere Angst zu vertreiben. Und heute beschäftigen wir uns eben mit der Botschaft eines Engels an Josef, den Verlobten von Maria oder den irdischen Papa von Jesus, wenn man so will. Und die Ansage hier lautet: Das Kind, das Maria bekommen wird, wird die Menschen von ihren Sünden befreien. Gott kommt in die Welt, um die Menschen, um uns von unseren Sünden zu befreien oder zu erretten. Und ich finde, diese Aussage ist erstmal irgendwie nicht so leicht greifbar, was das bedeuten soll. Ja, was ist damit gemeint? Was soll das jetzt mit der Sünde hier ausgerechnet an Weihnachten? Können wir uns das nicht irgendwie fürs nächste Jahr aufsparen oder so? Und was soll das denn jetzt bedeuten, dass Gott uns befreien muss? Leben wir nicht alle irgendwie mehr oder weniger zumindest in Freiheit, in einem freien Land? Wie soll das aussehen? Was soll das bedeuten? Und im Wesentlichen wird es in der Predigt heute nur darum gehen, zu versuchen, diesen einen Satz so ein bisschen mehr zu greifen, zu verstehen, worum es bei dieser Aussage geht, was das bedeutet. Und zwar kann man das in die folgenden drei Punkte aufteilen, nämlich erstens, Gott kam in die Welt wegen unseren Sünden. Zweitens, Gott kommt, um uns von diesen Sünden dann auch zu befreien. Und drittens, Gott kommt eben zu uns, um das alles zu machen. Er ist auch der Immanuel, der Gott mit uns. Das liegt schon in seinem Namen, dass er uns nahe ist. Das heißt, es geht erstens um Sünde, es geht zweitens um Befreiung oder Errettung und es geht drittens um die Nähe Gottes zu uns. Und wir fangen mal mit der Sünde an. Und ich finde, Sünde, das kann erstmal so ein recht weiter und abstrakter Begriff auch sein. Man weiß irgendwie, das ist so grob negativ. Aber was genau damit gemeint ist, das ist häufig nicht so klar. Das wird manchmal auch sehr unterschiedlich benutzt. Das ist das Erste, was man so zur Sünde feststellen kann. Und als Zweites ist mir auch bewusst, dass Sünde durchaus ein sehr problematischer Begriff ist. Ja, der wurde immer wieder dazu gebraucht, um Menschen unter Druck zu setzen, um Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen. Und ich finde, so ein erster Zugang zu diesem Wort, zu diesem Begriff, kann vielleicht darin sein, sich mal der Wortbedeutung ein bisschen zu nähern, und zwar der Wortbedeutung im damaligen Kontext in der griechischen Sprache. Da ist das Wort hamartia, was so viel bedeutet wie eine Zielverfehlung. Also zum Beispiel, wenn ein Bogenschütze nicht das getroffen hat, was er eigentlich treffen wollte, konnte man von Sünde, von hamartia sprechen. Und ich finde, man könnte auch sagen, es ist so, wenn was nicht so ist, wie es sein sollte. Ja, wenn was anders läuft, als es geplant war. Und ich glaube, das ist so ein Gefühl, was uns allen nicht so ganz fremd ist. Ja, das, was ist, wie es nicht sein sollte. Mir geht das zum Beispiel immer wieder so, wenn ich Nachrichten schaue oder lese. Zum Beispiel eine Nachricht, ein Artikel, den ich in diesem Jahr gelesen habe, war aufgrund einer Veröffentlichung des Bundeskriminalamts zu Gewalt in der Partnerschaft in Deutschland. Und ein Artikel hatte die Überschrift: In jedem Monat töten 12 Männer ihre Partnerin. Das heißt, in jedem Monat bringen 12 Menschen, die eigentlich einem anderen Menschen Liebe in irgendeiner Art und Weise versprochen haben, die eine emotionale Bindung zu ihnen haben, diese Person um. Und das sind irgendwie nur so die Zahlen für wirklichen Mord und Totschlag dann. Die Zahl an Verletzungen und anderen Formen von Gewalt, auch emotionaler Gewalt und so, sind wesentlich höher. Und das hat mich irgendwie getroffen und ich dachte, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht die Idee hinter Partnerschaft sein, dass es dann dazu kommt, dass zu so viel Gewalt kommt. Das ist doch Sünde. Ich glaube, das ist vielleicht so ein erstes Beispiel, wo wir beginnen können zu begreifen, was mit Sünde gemeint ist. Und ich finde, damit sind wir auch schon recht nah dran, so am biblischen Verständnis von Sünde. In der Bibel wird mit diesem Begriff dann eben immer wieder beschrieben, wie Menschen ein Leben gelebt haben, das nicht den Vorstellungen Gottes entsprochen hat, das nicht so gelaufen ist, das nicht so ist, wie es ursprünglich von Gott gedacht war. Und ich will mal versuchen, das anhand von ein paar weiteren Beispielen so ein bisschen mehr in unser Leben, in unsere Wirklichkeit noch zu holen, wie das aussieht, wie das aussehen kann. Zum Beispiel vermitteln die biblischen Texte immer wieder so eine Idee davon, so eine Vorstellung davon, wie eine gesunde Spiritualität aussehen kann, wie wir eine Beziehung mit Gott leben und aufbauen können, wie das aussieht. So ein wichtiger Aspekt dabei ist zum Beispiel zu lernen, Gott zu vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Also, dass wir zum Beispiel tatsächlich darauf vertrauen, dass es gut für uns ist, wie es in den 10 Geboten zum Beispiel heißt, einen Tag in der Woche nicht zu arbeiten, einen Tag mal wirklich frei zu machen und uns Zeit für Gott zu nehmen. Selbst wenn uns das vielleicht schwerfällt und wir 1000 Dinge zu tun haben und so busy sind, dass wir nicht wissen, wie das überhaupt funktionieren soll. Oder auch zum Beispiel, wenn wir in schwierigen Situationen sind, wenn wir vor einer Entscheidung stehen, kann das eben bedeuten, mal nach Gottes Willen zu fragen, vielleicht im Gebet oder im Gespräch mit anderen Menschen und so bewusst zu versuchen, ihn irgendwie mit einzubeziehen, zu vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Und Sünde sieht dann eben so aus, Gott einfach komplett auszublenden. Ja, aus unseren Planungen, aus unserer Wochenplanung vielleicht, auch aus wichtigen Entscheidungen. Und ich denke, das kann manchmal so aussehen, dass wir Gott dann eben gar nicht auf dem Schirm haben, ihn auch nicht auf dem Schirm haben wollen, sondern einfach unser eigenes Ding machen. Es kann auch so aussehen, dass wir ihn sehr wohl auf dem Schirm haben und sehr wohl eine Vorstellung davon haben, was er eigentlich wollte und was eigentlich gut wäre. Aber dass wir trotzdem und lieber unser eigenes Ding machen, weil uns das gerade nicht ins Konzept passt. Oder wir finden in den biblischen Texten auch immer wieder Hinweise darauf oder können so eine Vorstellung davon ableiten, für ein gesundes Selbstverständnis, wie wir unsere Identität bilden und aufbauen können. Ja, wie wir zum Beispiel mit unserer Geschichte umgehen. Ja, wie wir das machen, auch schwierige Phasen in unserer Biografie, auch Verletzungen, die wir erlebt haben, irgendwie aufzuarbeiten, das mal zuzulassen. Das ist ja schon das eine, das überhaupt mal zuzulassen, sich überhaupt erst mit der eigenen Vergangenheit zu beschäftigen und dann auch Gottes Sicht, Gottes Perspektive darauf mal zuzulassen und wahrzunehmen und so eben auch immer wieder Heilung von Verletzungen zu erfahren, Zuspruch zu bekommen. Und Sünde kann dann eben so aussehen, die eigene Vergangenheit einfach ständig zu verdrängen und sich gar nicht damit zu befassen. Zum Teil vielleicht auch an irgendwelchen Lügen festzuhalten, die jemand mal in unser Leben reingesprochen hat und die wir nicht mehr so leicht loswerden. Oder uns vielleicht auch irgendwelchem Druck, irgendwelchen Erwartungen, die aufgrund unserer Geschichte in unserem Leben sind, immer wieder auszusetzen und sie nicht zu konfrontieren. Die Liste ließe sich fortsetzen in alle möglichen Bereiche unseres Lebens, aber das mal nur so als zwei erste Beispiele. Und die Aussage des Engels hier im Text ist jetzt, dass Gott wegen dieser Sünde in unser Leben gekommen ist, in unsere Welt gekommen ist. Und neben dem Text aus dem Matthäusevangelium, wo es um Jesus geht, den wir gelesen haben, haben wir gerade auch noch einen zweiten Text gelesen, in dem es auch um das Kommen Gottes geht, von dem Propheten Maleachi, wo das Kommen Gottes angekündigt wird und wo das mit der Aussage verbunden ist, dass Gott in diese Welt kommt, um Sünde zu richten. Und da werden dann diese harten Bilder verwendet von der Lauge im Waschtrog, die so alles wegputzt oder das Feuer im Schmelzofen, das alles verbrennt. So ein ganz starkes Bild von Gott macht mal sauber. Ja, Gott räumt mal auf mit der Sünde und mit all dem Bösen. Und der Vers endet ja dann auch mit dieser rhetorischen Frage. Wer kann das überleben? Wer kann das aushalten, wenn Gott so in die Welt kommt, um Sünde zu richten? Und die Antwort auf diese rhetorische Frage ist erstmal niemand. Das ist die erwartete Antwort. Niemand kann vor Gott bestehen, wenn er kommt, um zu richten, auch wir nicht. Und das ist so eine Aussage, bei der wir uns als aufgeklärte Mitteleuropäer, Berliner sehr schwer tun. Ja, so ein Gott, der in die Welt kommt, um zu richten, das klingt doch schon sehr, sehr nach Mittelalter. Und ich finde auch mein persönlicher Grundimpuls ist eigentlich eher so ein bisschen, ja, Gott wird eigentlich schon Verständnis für mich haben. So, ja, ich weiß, ich bin auch nicht perfekt, so klar, aber es ist ja auch irgendwie niemand und ich versuche doch irgendwie mein Bestes und das ist ja wohl das, was man von Leuten, das ist das Äußerste, was man von Leuten erwarten kann. Ja, es ist ja letztlich alles, was wir machen können. Und ich empfinde mich eigentlich selbst als einen von den Guten oder einer, der zumindest versucht, gut zu sein und deshalb wird Gott immer noch so ein bisschen mit dem Fragezeichen auch, ob es ihn wirklich gibt und ob er sich wirklich für mich interessiert vielleicht. Deshalb wird er bestimmt nicht kommen, um mich zu richten. Und ich finde, die Frage ist schon so ein bisschen an der Stelle, wie kommen wir denn darauf? Ja, denn die Aussagen in den biblischen Texten, zum Beispiel bei Maleachi, aber auch an vielen anderen Stellen, ist eigentlich sehr klar und deutlich. Es gibt eigentlich keinen Anhaltspunkt dafür, dass Gott nicht kommen wird, um uns zu richten oder dass er uns irgendwie da rausnehmen wird. Und auch die Logik, die so hinter dieser Geschichte, hinter diesem Konzept steckt, ist eigentlich völlig schlüssig, völlig einleuchtend. Ja, Gott hat eine Vorstellung davon, wie das Leben funktioniert. Wir halten uns nicht daran, also kommt Gott, um uns dafür zur Rechenschaft zu ziehen. Und zu einem guten Stück, finde ich, entspricht das ja auch irgendwie unserem eigenen Empfinden. Ja, wir wollen ja auch keinen Gott, der dem Unrecht irgendwie nur tatenlos zusieht und sich dazu im besten Fall zum Mitwisser, im schlechtesten Fall sogar zum Komplizen macht. Ja, wir wollen keinen Gott, dem es egal ist, dass Menschen ihre Partnerin umbringen oder ihr sonst irgendwie Gewalt antun. Wir wünschen uns da eigentlich einen Gott, der eingreift und der auch bestraft. Gerade wenn wir solches Unrecht irgendwie mitbekommen oder am eigenen Leibe erfahren, dann schreien wir, dann sehen wir uns ja manchmal nach einem Gott, der eingreift, der richtet. Wir wollen, dass andere bestraft werden. Und die Frage ist, wie kommen wir drauf, dass ausgerechnet wir von diesem Gericht verschont bleiben? Gott kommt wegen unseren Sünden in diese Welt. Diese Ankündigung ist, finde ich, erstmal kein so ein schöner Gedanke. Das ist so ein Gedanke, der einen eigentlich schon aufwühlen kann, der mich aufwühlt, der einen unruhig machen kann, anstatt ihm einem vielleicht den Frieden zu geben oder so, den man an Weihnachten vielleicht eher erwartet. Es ist erstmal fast schon die schlechte Nachricht von Weihnachten. Diese schlechte Nachricht wird jetzt aber zu einer guten Nachricht. Sie wird zu einer sehr guten Nachricht sogar. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, nämlich, dass Gott in die Welt kommt, um uns von unseren Sünden zu retten oder zu befreien. Gott hat offensichtlich irgendwie einen Weg gefunden, sich weder zum Komplizen des Bösen zu machen, weder tatenlos zuzusehen, noch seinen ganzen Zorn und sein ganzes Gericht irgendwie über uns zu entladen, sodass wir dem hilflos ausgesetzt sind. Das ist die Brillanz von Weihnachten, dass hier sichtbar wird, wie Gott auf eine Art und Weise für uns ist, die genial ist und auf die man so von sich aus vielleicht gar nicht kommen würde. An Weihnachten wird Gott Mensch, wird sozusagen Teil unseres Dilemmas der Sünde und löst dieses Dilemma dann von innen heraus. Er überwindet es, er lebt ein Leben als Mensch, wie es eigentlich gedacht war. Er trifft das Ziel und er stirbt dann als Mensch. Er nimmt Gottes Zorn über die Sünde stellvertretend für uns auf sich selbst, sodass wir sein Kommen ertragen können, sodass wir vor Gott bestehen können. Das ist die frohe, das ist die befreiende Botschaft von Weihnachten. Und wenn man sich diese Botschaft eben anhört, dann stellt sich schon so ein bisschen die Frage, warum der erste Punkt? Ja, was sollte das denn jetzt? Ja, also warum diese aufwühlende Auseinandersetzung mit der Sünde? Können wir das Thema nicht eigentlich zumindest so ein bisschen ausklammern oder ein bisschen kürzer behandeln? Ja, wir wissen ja eigentlich schon, gerade jetzt vom zweiten Punkt her, dass das mit dem Gericht Gottes gut für uns ausgeht. Reicht das nicht, das zu wissen, dass Gott uns unsere Sünde, die er zwar ernst nimmt, am Ende aber doch vergibt? Und der Grund, warum mir dieser erste Punkt so wichtig ist, ist, dass hier im Text ja nicht steht, Gott ist gekommen, um unsere Sünde zu vergeben, sondern Gott ist gekommen, um uns von unserer Sünde zu befreien. Oder zu retten. Mit anderen Worten, er ist nicht nur dazu gekommen, jetzt die Konsequenzen oder die Strafe für unsere Sünden zu übernehmen, sondern um uns aus unserer Sünde, unseren eingefahrenen Verhaltensmustern zu befreien, uns da rauszuholen, eine Veränderung zu ermöglichen. Vielleicht auch die tieferen Probleme anzugehen, die manchmal hinter unserem Verhalten stecken. Wie kann das funktionieren? Wie kann das aussehen? Welche Ansätze haben wir da? Und ich finde, auch da ist so von unserem kulturellen Hintergrund her so zwei Grundimpulse, die ich dabei habe. Der eine ist, wir brauchen Informationen, wir brauchen Bildung. Und der zweite ist, wir brauchen vielleicht auch so einen Appell, wir brauchen Inspiration oder Motivation. Das sind so die zwei Dinge, die wir vielleicht brauchen, um das zu überwinden. Und auch wenn das so unsere ersten Ansätze sind, denke ich, ist uns doch auch allen sehr wohl bewusst, dass das beides nicht so einfach ist. So unser Optimismus uns selbst gegenüber und auch anderen Menschen gegenüber, der zerschellt doch immer wieder an der harten Realität. Also wir wissen ja zum Beispiel, dass so ein Shirt für 2 Euro möglicherweise auch unter menschenverachtenden Umständen irgendwo hergestellt wurde. Und trotzdem verkauft sich dieses Shirt wunderbar im aufgeklärten Berlin mitten im Informationszeitalter. Oder wir wollen ja zum Beispiel tiefe Freundschaften. Wir haben da eine leidenschaftliche Sehnsucht danach. Wir sind da super motiviert, da ranzugehen. Wir wollen das. Wir nehmen uns auch Zeit dafür, aber trotzdem passiert das bei vielen von uns gefühlt viel zu wenig. Und ich finde, da merkt man doch schon immer wieder, dass so zu leben und zu lieben, wie Gott sich das vorgestellt hat, wie es uns die biblischen Texte immer wieder vor Augen malen, doch auch Opfer von uns fordern würden, zu denen wir schlicht nicht bereit sind, sie zu bringen. Und ich finde auch, je mehr man sich in so gewisse Themen eindenkt, in die meisten Themen eigentlich, desto komplexer werden sie auch. Desto weniger einfach ist es, da irgendwie rauszukommen. Im Deutschlandfunk, in einem Interview, wurde es zum Beispiel mal an der ganzen Thematik von Bio-Lebensmitteln oder ganz konkret an einem Bio-Tee festgemacht. Also zum Beispiel können wir in den Laden gehen und jetzt bewusst diesen Bio-Tee auswählen, damit wir unserer Umwelt gegenüber kein Unrecht tun. Haben wir einen guten Tee gekauft. Dann wurde aber in dem Interview der Punkt gemacht, dass das zum einen dazu führen kann, dass wir überkompensieren und weil wir ja hier so was Gutes gemacht haben, so stolz werden, dass wir an anderer Stelle über die Stränge schlagen und damit eigentlich alles nur noch schlimmer machen. Und zweitens, dass wir uns eben auch so gut fühlen, dass wir anfangen, auf andere runterzuschauen und so ein bisschen entweder in uns oder auch ganz offen über sie lästern, weil sie ja nicht so aufgeklärt und nachhaltig leben wie wir. Damit tun wir auch schon wieder Menschen Unrecht. Das heißt, wir kommen nicht so einfach aus der Sache raus. Es ist nicht so einfach, dieses Ziel zu treffen, dieses Leben zu leben, wie Gott sich's vorgestellt hat. Und in den meisten Fällen ist es mit so ein bisschen Aufklärung, ein bisschen einem inspirierenden Video, was sich alle anschauen, oder ein paar gut gemeinten Appellen nicht getan. Sondern das eigentliche Problem liegt tiefer. Das eigentliche Problem liegt irgendwo tief in unserem Herzen. Und ich denke, da haben wir auch alle so eine dunkle Seite. Und deshalb der erste Punkt. Deshalb macht Gott, glaube ich, auch hier durch seinen Engel das Thema auf. Weil er weiß, dass das so die einzige Art ist, wie wir an der Stelle weiterkommen können, wenn wir auf dieser Herzensebene eben auch mal konfrontiert werden. Und die Kraft von Weihnachten liegt eben darin, dass Gott jetzt nicht einfach sagt, irgendwie Schwamm drüber, alles gut, sondern dass er das mal offen anspricht. Dass er uns mal den Spiegel vorhält. Ich finde, allein die Weihnachtsgeschichte ist schon so ein Spiegel. Ja, Gott kommt in diese Welt und muss irgendwo als kleines Kind im Dreck liegen. Das ist ja irgendwie mal eine Aussage über die Gastfreundschaft der Menschen, das Verhalten von uns Menschen Gott gegenüber, aber auch wie wir miteinander umgehen. Und noch deutlicher wird das Ganze dann am Kreuz, wo in aller Öffentlichkeit sichtbar wird, was die Konsequenz von unserem Handeln, von unserer Sünde ist. Wo so der ganze Zorn Gottes sichtbar wird, den wir eigentlich verdient hätten. Wo diese Abwendung Gottes auch sichtbar wird, der wir eigentlich ausgesetzt sein sollten an Jesus. Und genau in diesen beiden Geschichten, die uns mal so den Spiegel vorhalten, die uns aufwühlen, wo wir konfrontiert werden, genau in diesen beiden Geschichten wird aber auch die bedingungslose Liebe, die Annahme, die Freundlichkeit Gottes uns gegenüber unglaublich sichtbar, unglaublich offensichtlich. Eben zu sehen, dass Gott trotz all dem Chaos, trotz all unserer Zerbrochenheit, trotz unserer dunklen Seiten zu uns in diese Welt kommt. Zu sehen, dass er stellvertretend für uns unsere Strafe erduldet, die wir verdient hätten. Das ist eine Botschaft, die kann zu unserem Herzen vordringen und die kann uns da treffen und da bewegen, wo es wirklich einen Unterschied macht. Jesus ist gekommen, um unsere Sünden nicht nur zu vergeben, uns nicht nur die Strafe für uns zu nehmen, sondern um uns davon zu befreien, indem er uns immer wieder konfrontiert, uns dann aber eben keinen Strick daraus dreht, sondern diesen Strick selber auf sich nimmt. Und indem er uns wieder konfrontiert und uns wieder gnädig ist. Und ich glaube, es ist genau in dieser Spannung aus Gerechtigkeit und Heiligkeit auf der einen Seite und Liebe und Gnade auf der anderen Seite, dass Veränderung möglich ist, dass Veränderung bei uns entstehen kann, dass wir aus alten Mustern rausgeholt werden können, dass wir Heilung und Erneuerung sehen und erleben können. Und wir sind ja eingestiegen mit der Frage, wie wir uns auf Weihnachten vorbereiten können, wie wir uns auf Weihnachten einlassen können. Wie kann das für uns eine besondere Zeit werden, in der wir auch Gott wieder neu begegnen? Und ich glaube, das hängt sehr stark damit zusammen, ob wir uns auf diese Spannung einlassen oder wie wir uns auf diese Spannung einlassen, die uns da begegnet. Wie wir damit umgehen, dass Gott zu uns kommt, dass er uns nahe kommt. Damit komme ich zum dritten Punkt. Denn ich finde, wenn wir mal ehrlich sind, dann handhaben wir das ja manchmal schon so ein bisschen so, dass Gott, solange er der Kuschelgott ist, ist das wunderbar, das hören wir immer mal wieder gerne nochmal, ja, Gott liebt mich, das tut der Seele so gut und das ist so, ach. Aber sobald Gott uns dann auch mal herausfordert, sobald er uns konfrontiert, dann laufen wir davon und wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ja, er ist da, damit wir uns besser fühlen können. So, das ist die Rolle, die wir ihm zuschustern. Und das ist ein Weg, mit ihm umzugehen. Und ich finde, diesem Weg verpassen wir sehr viel. Und die Alternative ist eben, uns zum Beispiel von solchen Texten wie der Ankündigung heute wachrütteln und so ein bisschen aufwühlen zu lassen, ja, indem wir uns auf Gott als Ganzen einlassen. Als der, der uns auch mal herausfordert, dem wir vertrauen können, dass er es gut mit uns meint, auch wenn er uns mal konfrontiert, auch wenn es mal wehtut. Und der Unterschied, den es macht, sich so auf Gott einzulassen, der ist mir, oder auch auf die Weihnachtsgeschichte einzulassen, der ist mir vor gut 3 Jahren im Kino mal so wirklich eingefahren, so sehr, dass ich mich jetzt noch dran erinnern kann, als ob es gestern wäre. Und zwar war das darin, wie die Leute mit dem Film, mit der Geschichte, die da gelaufen ist, umgegangen sind. Ich habe das so ein bisschen beobachtet. Und zwar war das der Cinderella-Film oder Aschenputtel von Disney. Und die ursprüngliche Version davon, die animierte Version, war vor 50 Jahren, 2015 war das, war 50 Jahre alt. Und zu diesem Anlass hat Disney eine neue Version von diesem Film rausgebracht. Und sie haben diese Geschichte wirklich auch klassisch so gehalten, wie sie damals war. Keine großen Veränderungen über die 50 Jahren. Und das Herz dieser Geschichte, finde ich, sind so der Mut, die Freundlichkeit, die Liebe, die sich Cinderella oder Aschenputtel eben trotz der Bosheit und dem ganzen Übel, was sie von ihren beiden Stiefschwestern und ihrer Stiefmutter erfährt, die sie sich in ihrem Herzen bewahrt und die dann diese innere Schönheit dann in einer magischen Ballnacht nach außen hin für alle sichtbar wird, insbesondere für ihren Herzensprinzen, der ihr dann auch das romantische Happy End beschert. Und wenig überraschend war der Kinosaal recht leer, aber so leicht rechts versetzt hinter mir saßen 2 Mädels, die mir deswegen aufgefallen sind, weil sie ständig in den intensivsten Szenen dieses Films angefangen haben, so ein bisschen zu kichern und sich lustig zu machen. Und man hat irgendwie gemerkt, ja, sie sind in diesen Film gekommen, also sie wären nicht in diesem Film gesessen, wenn sie sich nicht auch Romantik irgendwie gewünscht hätten. Aber sie konnten es gleichzeitig auch nicht so wirklich ernst nehmen. Und immer dann, wenn es mal so ein bisschen zur Sache ging, so, dann haben sie einfach nur noch zynisch reagiert. Und von ihrem ganzen Verhalten und so weiter haben sie mich tatsächlich so ein bisschen an die beiden bösen Schwestern, die ich auf der Leinwand vor mir gesehen habe, erinnert. Und ich bin nicht stolz auf diesen Gedanken, aber es ist mir wie so ein Blitz eingefahren und ich dachte dann plötzlich, was, wenn das jetzt nicht nur so ein alberner Abendmahl für sie ist im Kino, was ja völlig in Ordnung ist, sondern was, wenn sie wirklich ihr Leben so leben? Ja, was, wenn sie wirklich auf jede Form von Mut und Verletzlichkeit und Herzlichkeit, die ihnen im Leben begegnet, nur mit so einem Zynismus reagieren und mit so einem sich lächerlich machen, weil sie sich nicht drauf einlassen wollen oder können? Was für ein Liebesleben wird daraus entstehen? Was für Beziehungen verpassen sie vielleicht auch dadurch? Und mir ist dann während diesem Filmschauen, also ich habe tatsächlich auch den Film geschaut, aber mir sind noch 2 weitere Menschen links vor mir aufgefallen. Und das war so ein älteres Pärchen, die so völlig still mit so einem seligen Lächeln auf dem Gesicht und total verliebt in diesem Film saßen. Und das ist jetzt natürlich reine Spekulation, aber ich habe mir das so vorgestellt und also ich glaube vom Alter her hätte das auch so ungefähr gepasst, dass diese beiden vor 50 Jahren auf ihrem ersten Date in der Originalversion des Films hätten sein können, sich den anschauen und dass er sie über die ganzen 50 Jahre ihrer Beziehung geprägt hat und auch immer wieder, wenn es schwierig wurde, haben sie an diesen Mut und diese Liebe und diese Freundlichkeit festgehalten. Und jetzt, zu ihrem Hochzeitstag vielleicht sogar oder so, als sie gesehen haben, dass dieser Film wieder rauskam, mussten sie einfach ins Kino gehen und saßen da wirklich mit so einem ganz friedlichen, seligen Ausdruck und konnten auch dankbar auf ihr eigenes Leben, ihre eigene Beziehung zurückschauen. Und ich finde, man kann von diesem Film und der Geschichte halten, was man will. Ich fand das tatsächlich auch recht kitschig aufgemacht. Aber gleichzeitig dachte ich, so will ich an die Weihnachtsgeschichte rangehen. So will ich mich immer wieder auf Gott einlassen. Ich will eigentlich nicht nur so ein paar besinnliche Stunden unterm Weihnachtsbaum, wo ich mal denke, ach, wie schön, dass Gott in die Welt gekommen ist, sondern ich will diese Kraft erleben, die in dieser Geschichte steckt. Ich will Gott als Ganzen erleben und wahrnehmen und mich auf ihn einlassen und was von dieser Veränderung spüren. Was von dieser Kraft spüren, die uns eben auch mal herausfordert, die uns bewegt, die uns auf lange Sicht auch prägen kann und die uns verändert. So, Christus ist gekommen, um uns von unseren Sünden zu retten. Das heißt eben schon auch, um uns zu verändern, um uns herauszufordern, um uns neu zu machen. So, dieser Teil gehört eben unbedingt dazu. Und hier in dieser Ankündigung von Jesus wird das, finde ich, deutlich. Ja, solange er uns nicht auch mal konfrontieren darf, haben wir keine wirkliche Beziehung zu ihm. Und er wird uns immer wieder konfrontieren. Er wird uns immer wieder den Spiegel vorhalten. Dazu ist er eben auch gekommen, um uns so eine Klarheit auch zu bringen, um Veränderung zu schaffen. Und darunter macht er es nicht. Und ich glaube, wenn wir eben manchmal immer wieder auch den Eindruck haben, dass unser Glaube irgendwie kraftlos ist und dass uns diese ganzen Geschichte und Texte an Weihnachten völlig kalt lassen, dass uns das irgendwie egal ist, dann kann das eben auch genau daran liegen, dass wir diesen aufwühlenden, diesen konfrontierenden Teil der Geschichte völlig ausklammern. So, Gott ist zu uns gekommen, um uns von unseren Sünden zu retten. Er ist zu uns gekommen und ist in die Situationen reingekommen, wo wir auch aufgegeben haben. Wo wir vielleicht so überfordert sind und einfach das weglächeln und so zynisch reagieren. Da, wo wir uns vielleicht lustig machen über Dinge. Oder da, wo wir vielleicht auch gerade in der Weihnachtszeit in Situationen stecken und Momente erleben, von denen wir genau merken, sie sind nicht so, wie sie sein sollten. So, genau da will Gott uns begegnen, mit dieser Dynamik aus Gerechtigkeit und Gnade, aus Heiligkeit und Liebe, aus Konfrontation und Befreiung. Eine Dynamik, die durchaus auch mal schmerzhaft sein kann, aber die eben auch die Kraft hat, eine wirkliche Veränderung zu bewirken. Ich finde, Bonhoeffer hat das mal sehr schön auf den Punkt gebracht mit dem Satz: Gott will dich sehen, so wie du bist, und er will dir gnädig sein. Dazu ist Weihnachten geworden. Amen.